Ich lese aus Matthäus 6, die Verse 5 bis 8. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Ja, segnet uns, reden und hören. Amen. Liebe Geschwister, unser Vater im Himmel weiß um alles, was wir brauchen und was wir jemals von ihm erbitten können. Und deshalb können und sollen wir zu ihm kommen und voller Vertrauen zu ihm beten, ernstlich zu ihm beten. Vielleicht sind wir als Christen oft deshalb so mutlos und verzagt. Vielleicht haben wir als Christen deshalb oft so wenig Drang und Ausdauer zum Gebet, weil unser Gott, bild gesprochen, viel zu klein ist. Im Grunde liegt das natürlich nicht daran, dass Gott zu klein ist, sondern dass wir Menschen einen viel zu kleinen Verstand haben, um zu begreifen, und wir Christen einen viel zu kleinen Glauben haben, um Gottes Wort wirklich ganz und in jeder Lebenslage zu vertrauen. Als Jesus seine ersten Jünger berief, einen nach dem anderen, da kam es schon ziemlich am Anfang zu einer höchst interessanten Episode, Johannes 1 nachzulesen. Da war Nathanael, das war ein guter Kerl, wie wir vielleicht sagen würden. Jesus sagt, das ist ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Und er war nicht nur ein guter Kerl, sondern auch ein Skeptiker bis auf die Knochen. Als man ihm dann noch scheinbar einen Bären aufbinden will und sagt, komm mal mit, wir wollen dich dem Messias vorstellen, glaubt er das erst gar nicht. Und als er Jesus dann gegenübersteht, merkt er verblüfft, der hat mich noch nie gesehen, aber er kennt mich trotzdem. Und dann kommt dieser merkwürdige Satz Jesu zu ihm, bevor Philippus dich rief, auch einer dieser Ersten, als du unter dem Feigenbaum warst, da sah ich dich. Jesus kennt mich von seit langem, fragt er sich, und seine Skepsis verfliegt im Nu, und Nathanael glaubt an Jesus. Kannst du dir das vorstellen? Als du noch ein kleines Kind warst und noch kein Wort sprechen konntest, da hat Jesus dich schon gesehen. Als du älter wurdest, die Schule besucht hast, einen Beruf erlernt hast, da konnte Jesus jeden deiner Lebensabschnitte mitvollziehen. Er hat alles gewusst, was war. Und nicht nur das, er sieht auch alles, was für dich noch kommt. Jede einzelne Minute. Jeden Gedanken, den du denken wirst. Jeden Schritt, den deine Füße tun. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, und von denen keiner da war. So bekennt David im Psalm 139, lange Zeit vor Jesu Geburt. Er war auch zu seiner Zeit nicht weniger erstaunt über diese Erkenntnis als später Nathanael. Gott erfüllt also nicht nur den Raum bis hin zu den entferntesten Sternen, die wir noch sehen können, sondern er steht auch gleichsam über der Zeit, also jenseits von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und deshalb hat er den absoluten Überblick. Ja, diese Erkenntnis ist wirklich zu hoch für uns Menschen. Und die paar Pfund graue Masse hier in unserem Schädel, die uns denken und fühlen lässt, die ist viel zu klein, um das zu begreifen. Wie groß ist dein Gott? Besser gesagt, wie groß ist Gott für dich? Wie denkst du von ihm? Wenn wir uns das klar machen, dann verstehen wir auch, wie Jesus hier sagen kann, euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Er ahnt jedes deiner Gebete voraus. Bevor du es in Gedanken formst, bevor es deinen Mund ausspricht. Was hat das für Konsequenzen, wenn wir an unser Gebetsleben denken? Was hat das für Folgen? Ich möchte versuchen, aus dem Text, aus dem, was Jesus hier sagt, drei Schlussfolgerungen zu ziehen. Schlussfolgerungen für unsere Gebetspraxis. Ich möchte mit einer etwas ketzerischen Frage beginnen. Wenn das so ist, dass er alles schon weiß, vorher, na, könnte ja jetzt ein kluger Mensch auf den Gedanken kommen und sagen, muss man dann überhaupt noch beten? Dann kann ich mir doch die Zeit zum Beten sparen und irgendwas anderes, Interessantes und Schönes so lange machen. Da Gott hier ausdrücklich mit dem schönen Bild des Vaters beschrieben wird, hilft vielleicht ein Beispiel aus dem Familienleben. Wenn ich an unsere Kinder denke, so denke ich auch, Vater und Mutter haben doch immer etwas vorausschauend zu planen. Wenn der Winter kommt, sollen genug warme Sachen in der Schublade sein. Wenn der Kühlschrank sich leert, geht man einkaufen. Notwendige Sachen, aber auch solche, die die Kinder besonders gern mögen. Man weiß, was die Kinder brauchen. Und so ist man darauf vorbereitet, wenn sie dann kommen und sagen, gibst du mir bitte meine dicke Jacke, darf ich mir aus dem Kühlschrank meine Lieblingswurst nehmen. Unser himmlischer Vater ist ebenfalls darauf vorbereitet, wenn wir kommen und etwas brauchen. Im Unterschied zu uns Menschen ist er auf alles und jedes vorbereitet. Er muss ja auch dann nicht erst los und Besorgungen machen. Hat ja schon alles. Trotzdem möchte er, dass wir zu ihm kommen im Gebet, darum bitten. Was würdest du denken, wenn deine Kinder nicht mit dir reden würden und sich einfach alles nehmen, ohne einmal Bitte und Danke zu sagen? So möchte unser Vater im Himmel auch, dass wir ihm unser Vertrauen und unseren Respekt ausdrücken, indem wir um das beten, was er längst für uns bereitgestellt hat. Er wird uns nicht alles und jedes geben, das ist klar. Wenn deine Kinder kommen und dich bitten, bekomme ich bitte 2 Kilo Süßigkeiten oder noch mehr. Oder endlich den eigenen Fernseher fürs Kinderzimmer zur Dauerberieselung, dann wirst du vielleicht sagen, das kann ich dir nicht geben, das ist schädlich für dich. so wird dir auch dein himmlischer Vater nicht alles geben. Und du wirst auch nicht immer einsehen, warum er dir dieses gibt, das andere jedoch nicht. Aber eines darfst du dabei immer wissen. Er weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Vielleicht wird das besonders deutlich an dem Größten und Besten, was er uns je gegeben hat, seinen eigenen Sohn. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 5, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Die Menschen haben keinen Heiland gesucht. Und bis heute denken immer noch die meisten, sie brauchen keinen. Doch unser Vater im Himmel wusste, was die Menschen am nötigsten brauchen. Die Erlösung von Sünde, Tod und Teufel und die Rettung vor seinem kommenden Gericht. So hat er seinen Sohn ans Kreuz gegeben. Da hat er sein Heilswerk für uns gleichsam bereitgestellt. Weil er wusste, was wir Menschen bedürfen, nun wartet er darauf. Er wartet, dass die Menschen zu ihm kommen und sagen, vergib mir meine Schuld bitte, gib mir Anteil an der Erlösung. Der Erlösung, die dein Sohn auf Golgatha erworben hat. Hast du ihn auch schon darum gebeten? Ein weiterer Gedanke. Vielleicht kennt mancher von uns den Ausdruck gebetsmühlenartig. Schon mal gehört? Manchmal wird das irgendwo dazugesetzt. Man gebraucht dieses Wort, wenn etwas immer und immer wiederholt wird. Eben gebetsmühlenartig dahergesagt. Wie zum Beispiel die Wahlversprechung der Politiker oder die Beteuerung der Spitzensportler, dass garantiert keiner von ihnen gedopt war oder was auch immer. Scherz beiseite, es gibt ja wirkliche Gebetsmühlen. Vielleicht hat jemand schon einmal Bilder, zum Beispiel aus Tibet gesehen. In diesem Land, das wegen des Himalaya-Gebirges auch als das Dach der Welt bezeichnet wird. Dort hängen viele Menschen der Glaubenslehre des Buddhismus an. Den höchsten Vertreter dieser Ausprägung, den kennen wir auch in Deutschland mittlerweile, der Dalai Lama, der war ja auch schon hier, hat Vorträge gehalten. Dort in Tibet gibt es auch eine besondere Form, wie die Menschen zu dem beten, was sie als Gottheit verehren. Die schreiben Gebetssprüche, sogenannte Mantras, auf eine Walze. Dann drehen sie diese Walze für lange Zeit und stellen sich vor, wie diese Sprüche ihnen zum Guten wirken. Und je mehr sie drehen und drehen, desto mehr Gutes und Segensreiches häufen sie für sich an. Manchmal so habe ich gedacht, gibt es vielleicht auch christliche Gebetsmühlen. Vielleicht hast du ja auch schon mal so Gebetsversammlungen erlebt, wo einzelne Schwestern und Brüder Gebete von beeindruckender Länge sprechen. Die sind manchmal so lang, dass man denkt, das war ja fast nochmal eine kleine Predigt. Und wenn man die betreffende Schwester oder den betreffenden Bruder öfter erlebt, dann denkt man vielleicht dazu, na, da kommt ja immer wieder das Gleiche. Ich möchte diesen Geschwistern nicht die gute Absicht absprechen, die dahinter steckt. Trotzdem frage ich mich manchmal, ob es vielleicht christliche Gebetsmühlen gibt. Versteht mich nicht falsch. Ich denke, dass die meisten Christen heute in unserem Land, mich eingeschlossen, dass wir uns viel zu wenig Zeit nehmen für das Gebet. Es gibt ja wirklich genug, wofür wir ernsthaft zu bitten und zu flehen haben. Ich möchte an dieser Stelle nur für etwas plädieren, das, ich will es mal eine geistliche Gelassenheit nennen beim Beten. Wenn das stimmt, wenn unser Vater im Himmel wirklich schon alles weiß, was wir bedürfen, dann braucht er auch keine endlosen, ausführlichen Listen, wie er denn nun was und wann zu unserem Segen zu arrangieren hat. Da geht's doch viel schlichter dann. Herr, du weißt doch, wie es an meinem Arbeitsplatz aussieht, wie kompliziert und verwickelt die Probleme sind, aber du weißt auch, wie du helfen kannst. Oder was auch immer, was einem so manches auf dem Herzen liegen kann. Herr, du weißt doch. Diese vertrauensvolle Einstellung, dass er, unser Vater, wirklich den Überblick hat, die wird uns auch davor bewahren, zu plappern wie die Heiden. Wir haben als Christen ein großes Vorrecht. Wir brauchen keine Mantras und kein endloses Drehen von Gebetsmühlen, um erhört zu werden. Wir brauchen unserem Herrn zu unseren Bitten auch keinen Katalog zu geben mit detaillierten Ausführungsbestimmungen. Herr, du weißt doch, wie es aussieht. Nein, wir müssen nicht plappern, sondern wir dürfen einfach vertrauen. Ist das nicht eine wunderbare Zusage? Ein letzter Gedanke. Was war eigentlich das Problem dieser Heuchler, die Jesus hier erwähnt? Im Originaltext scheint das noch so ein bisschen durch, so ein paar Anklänge. Da hört man nämlich, die betreiben das wie so eine Theatervorstellung und Vorhang und Applaus anschließend. Also ich denke, sie hatten vor allem nicht verstanden, dass Beten in erster Linie eine Herzensangelegenheit ist. Das Gespräch eines gläubigen Herzens mit Gott. Wenn Jesus hier auffordert, zum Beten ins stille Kämmerlein zu gehen, dann will er damit ja nicht öffentliche Gottesdienste und Gebetsversammlungen abwerten. Sonst wären wir ja heute Morgen hier nicht versammelt. Nein, es geht um etwas anderes. Im Kämmerlein, in der Stille, da bin ich mit meinem Herrn allein. Da geht es tatsächlich nur um ihn und um mich. Da ist das Vertrauen des Herzens gefragt und die stillen Seufzer, die nur er und ich hören. Hier an dieser Stelle wird noch einmal deutlich, wie persönlich eine lebendige Beziehung zum Vater im Himmel ist. Nur der, der voller Vertrauen Jesus als seinen Heiland angenommen hat, nur der, dem seine Schuld vergeben wurde, nur der, der staunend und dankbar vor dem Kreuz von Golgatha steht und weiß, hier hat Gott mein größtes Bedürfnis längst gestillt. Nur der wird auch verstehen, warum das christliche Gebet das Gespräch eines gläubigen Herzens mit Gott ist. Eben etwas ganz Persönliches. Und so wie das schon mit Herzensangelegenheiten unter uns Menschen ist, so ist das auch in unserer Beziehung zu Gott. Eine Herzensangelegenheit, die verträgt es einfach nicht, vor anderen Menschen in irgendeiner Weise inszeniert zu werden. Das passt nicht zusammen. Selbst da, wo ein Mensch vor einer Versammlung betet, weil er dazu den Auftrag hat, mit allen zu beten. Selbst da bleibt es eine Herzensangelegenheit zwischen ihm und dem Herrn. Und nur die Worte kommen aus dem Herzen auf die Lippen. Wohingegen, wenn sich ein Mensch bemüht, möglichst inbrünstig zu beten und der Versammlung zu zeigen, wie vollmächtig er ist und wie wichtig sein Dienst für das Reich Gottes. Da wurde nicht verstanden, hier geht es um eine Herzensangelegenheit und nicht um die Demonstration des eigenen Glaubens. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Wenn man das mal von einer anderen Seite betrachtet, vielleicht macht das auch dem einen oder anderen Mut, vor der Versammlung zu beten. Auch solchen, die sich das bisher nicht getraut haben und gedacht haben, also ich kann da irgendwie nicht so schöne Worte finden. Und so schön wie der Bruder X und die Schwester Y kann ich das schon lange nicht ausdrücken. Ich bin lieber ruhig. Nein, wenn das eine Herzensangelegenheit ist und ich das ausspreche, was im Herzen ist, da kann jeder Mut fassen, auch mal mit der Versammlung zu beten. Geschwister, ich wünsche uns, dass das Gebet wieder ganz neu für uns zu einer Herzensangelegenheit wird. Denkt dran, der Vater im Himmel hat schon alles bereitgelegt und nun wartet er darauf, dass wir ihn bitten. Und wir müssen den Vater nicht zwingen oder bedrängen. Wir müssen auch niemandem die Stärke unseres Glaubenslebens demonstrieren, sondern wir müssen nur kommen im Namen unseres Heilandes Jesus Christus. Und wir werden erfahren, euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Amen. Wir beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dieses große Vorrecht, dass wir zu dir kommen können mit allem, was uns bedrängt und bedrückt, aber auch mit allem, was uns froh macht. Danke, dass du deinen Sohn Jesus Christus für uns hingegeben hast, damit wir zu dir Vater sagen können, damit wir in seinem Namen kommen können. Herr, du weißt aber auch oft, wie wir in unseren Herzen und in unserem Verstand dich für viel kleiner halten, als du eigentlich bist. Wie wir vergessen, dass du wirklich in allem und jedem den Überblick hast, dass dir nichts und niemand aus der Hand gleitet. Herr, vergib uns unseren Kleinglauben und stärke uns doch, dass wir da immer wieder den Blick wegrichten von uns selbst auf dich. Wir wollen dich bitten für unsere Gemeinden, für unsere Kirche, dass du wieder ganz neu Mut machst zum Gebet. Dem Gebet allein im Kämmerlein, zum gemeinsamen Gebet. Herr, lass uns doch dieses Vorrecht ergreifen. Wir wollen dich auch heute ganz besonders bitten für alle Geschwister, die in besonderer Weise bedrückt und bedrängt sind. Wir legen dir alle unsere Kranken ans Herz und wollen darauf vertrauen, dass du sie in deiner Hand hast. Wir legen dir die Geschwister ans Herz, die Sorgen haben und voller Angst und Fragen in die Zukunft schauen. Dass du ihnen doch klar machst, wie sehr du sie liebst und dass du einen Weg hast. Wir wollen dich bitten für alle Geschwister, die um den Verlust eines lieben Menschen trauern. Und wir bitten dich auch für die Geschwister, die sich auf eigenen falschen Wegen verrannt haben, dass sie wieder zu dir, zum Vater, zurückfinden. Was wir dir persönlich sagen wollen, das sagen wir dir in der Stille. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.